Hallo liebe Zuschauer, Sie sehen wieder gegen den Strom und wie Sie als Mitglied von Nextworld TV bestimmt wissen, haben wir einen Dokumentarfilm im Programm namens Epos Dei. Und aufgrund der positiven Resonanz zu diesem Film haben wir uns entschlossen, den Filmemacher und Produzenten davon einzuladen. Ich darf ganz herzlich bei uns im Studio heute begrüßen Herrn Frank Höfer. Frank, du bist schon auch eine ganze Weile in den Medien unterwegs, bist selber auch kreativ, filmemachend. Wie kam es eigentlich dazu, dass du dich entschlossen hast, jetzt diese Laufbahn einzuschlagen?
Ja, also die Überlegung ist schon ein bisschen länger her. Ich habe kurz vor dem 11. September damals 2001 meine Ausbildung begonnen beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen, damals als Techniker, als ganz normaler Film- und Videoeditor. Das heißt, ich war sozusagen an der Produktion von Beiträgen beteiligt, oft für den Nachrichtenbereich. Und ja, da bekommt man halt einiges so mit. Man hat halt das gesamte Rohmaterial vor einem liegen, wo dann der meinetwegen Tagesschau-Zuschauer am Ende nur 90 Sekunden zu sehen bekommt. Und da hat man dann schon ein gewisses Gefühl dafür, wie erstens Nachrichten gemacht werden. Und man hat natürlich auch ein bisschen mehr Informationen, wenn man dann das gesamte Material als einer von ganz wenigen zu sehen bekommt. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, es besteht eine gewisse Diskrepanz zwischen den Informationen, die dann den Redaktionen vorliegen oder auch nicht vorliegen, und mit dem, was dann letztendlich gesendet wird. Und das war so die erste Grundidee, die mich dann später dazu veranlasst hat, das selbstständig im Internet selber zu betreiben, selber eigene Nachrichten und Filmbeiträge zu produzieren. Das geht natürlich nicht in der Größenordnung, wie das beim Fernsehen oder bei kleineren privaten Sendern möglich ist. Aber ich habe mir gedacht, in Zeiten des Internets, wo im Prinzip jeder zum Netzjournalisten werden kann, probiere ich das auch mal. Und mittlerweile, nach knapp 4 Jahren jetzt, wo ich das so mache, kann man schon sagen, das wird gut angenommen und ist auch erfolgreich.
Deine Seite heißt nuviso.tv. Dieser Name, was bedeutet das? Ist das ein Kunstname oder steckt da was dahinter?
Ja, es ist eine Wortneuschöpfung und es kann sozusagen jeder damit anfangen, was er will. Es hat keine bestimmte Bedeutung, erst recht keine politische Bedeutung. Es bedeutet schlicht und ergreifend einfach neue Sicht, neuer Blickwinkel. Es ging damals darum, einen Markenname zu kreieren, auch die Domain musste frei sein und letztendlich war das dann eben der Kompromiss. Also es steckt nichts Tiefgründigeres dahinter. Nur wieso, mittlerweile habe ich mich sehr daran gewöhnt, es ist eine Marke geworden, kann man auch sagen. Ja, neue Sicht, neue Einsicht.
Wie hat es denn wirklich angefangen, ganz konkret mit deiner Internetplattform? Hast du da ein spezielles Ereignis gehabt? Du hast gerade kurz den 11. September erwähnt. War das für dich auch, wie für viele andere, einfach so ein Initial, dass du sagst, so, jetzt muss ich irgendwas machen?
Ja, wenn du den 11. September ansprichst, ich habe das damals gerade in meiner Anfangszeit der Ausbildung miterlebt, dieses Ereignis. Hatte damals natürlich noch nicht so einen tiefen Einblick in das Mediengeschäft, sondern habe das mehr oder weniger aus der Beobachterrolle mitbekommen. Und da muss ich sagen, waren mir die Diskrepanzen einfach zu groß. Was da medial berichtet wurde, die offizielle Version der Geschehnisse des 11. September, die wurde ja schon in den ersten 48 Stunden publiziert. Für die ganze Welt war klar, das war Osama bin Laden und seine 19
Räuber.
Ja, Mittäter sozusagen, die er da angestiftet haben will, da mit Teppichmessern die Flugzeuge zu entführen. Es gibt einfach zu viele Fragen, die wurden jetzt knapp 10 Jahre später schon bis heute nicht offiziell gestellt. Es gibt natürlich Millionen Stimmen, die nach bestimmten Sachverhalten sich kundig machen und daraus auch bestimmte sehr wichtige und gute Fragen formuliert haben. Aber wo auch immer diese Fragen in der Öffentlichkeit oder man kann auch sagen Mainstream-Presse gestellt werden, wird das sofort mit Verschwörungstheorie abgetan.
Das war für dich auf jeden Fall der Startpunkt für eigene Recherchen und für eigene Filmarbeiten. Dein erster Film, der hieß Unter falscher Flagge.
Genau.
Was ganz konkret in einem Satz, um was ging es da?
Es ging genau um diese Fragen, die eben zu den Geschehnissen des 11. September bis heute unbeantwortet sind. Also zum Beispiel, wo war die Luftabwehr? Warum wurden die angeblichen Attentäter Leichen, die ja angeblich vorliegen, zumindest in 12 von 19 Fällen, bis heute nicht identifiziert? Und warum eigentlich gibt es in einigen Fällen nachweislich gepflanzte Beweise, die ein bestimmtes Bild in der Öffentlichkeit suggerieren wollen? Wie zum Beispiel der angeblich gefundene Pass eines Attentäters im Schutt. Wenn man das einfach mal logisch hinterfragt, ob denn das sein kann, dann zweifelt man halt oder man ignoriert. Und die meisten ignorieren das leider. Mir war das wichtig genug, im 21. Jahrhundert in einer Welt zu leben, wo eben mal das aufhört mit den ganzen Lügen und Kriegen und gerade in einem Beruf, in dem man Medien mitgestaltet. War mir das einfach besonders wichtig, weil auch wenn ich nur als Techniker eines Beitrags natürlich nicht keinen redaktionellen Einfluss darauf habe, bin ich mir doch darüber bewusst, welche Macht man eigentlich hat, wenn man in einem Medium arbeitet, egal in welcher Position. Und ich wollte das einfach nicht, wie so viele andere Kollegen, die ich kennengelernt hatte oder die ich hatte, das ignorieren. Also dieses Schulterzucken zu gewissen offen und auf der Straße liegen gebliebenen Fragen wollte ich mich nicht anschließen, sondern ich habe die Fragen dann eben selber gestellt und nach Interviewpartnern gesucht, nach aussagekräftigen Interviewpartnern gesucht, also zum Beispiel einen Oberstleutnant der NATO-Luftwaffe, der eben dann eben befähigt dazu ist, auch darüber zu reden, wo denn die Luftabwehr war und die Schlüsse, die man daraus ziehen kann. Das kann ja Otto Normal nicht.
Ich will gar nicht so sehr auf den 11. September rumreiten. Das Thema ist so lang und breit auch schon behandelt worden. Mir geht es um deine Arbeit, was du dann gemacht hast. Du hast nicht nur Filme produziert, sondern du hast auch verschiedene Konferenzen veranstaltet. Zum Beispiel war da das Geopolitik-Treffen im August 2009. Das war in Leipzig. Wie hast du es geschafft, die ganzen Referenten zusammenzubringen? Kannten die dich da schon oder musstest du da erst Überzeugungsarbeit leisten?
Ja, also ich hatte nach Unterfallischer Flagge dann ein Jahr später, muss ich noch ganz kurz davor erwähnen, sozusagen einen Fortsetzungsfilm dazu gemacht, der hieß dann Kriegsversprechen, war einfach notwendig wegen dem Präsidentenwechsel in den USA. Man konnte die Kritik nicht mehr ausschließlich auf Bush beziehen, sondern musste auch Obama dieselben Fragen stellen. Vielleicht war er ja bereit, jetzt darauf einzugehen. Mittlerweile wissen wir, dass er das nicht ist. Deswegen hatte ich dann den Film Kriegsversprechen gemacht. Und die Konferenz, die du ansprichst, die Referenten waren die Referenten aus den beiden Filmen. Also man kannte sich vorher schon, die beiden Filme liefen auch auf der Konferenz. Und also ich muss wirklich sagen, das war eine wirklich sehr erfolgreiche Veranstaltung mit knapp 700 Besuchern. Ja. War das ein wirklich fantastischer Tag, wo wirklich auch sehr viel Netzwerke sich gebildet haben. Es wurden Demos organisiert, man hat sich kennengelernt. Also ich glaube und vermisse auch eigentlich viel mehr solche Veranstaltungen, wo man sich eben im alternativen Bereich kennenlernt und miteinander vernetzt, um eben in Zukunft vielleicht auch noch besser miteinander zusammenarbeiten zu können.
Ja, aber du weißt das aus eigener Erfahrung, wie viel Arbeit dahinter steckt, hinter so einer Konferenz, wochenlange Vorbereitung. Man ist als Organisator permanent gefordert, also vielleicht ist das ein Grund. Aber du hast nicht nur politische Themen angesprochen oder gemacht, sondern du hast auch einen ganz anderen tollen Film gemacht, der nennt sich Die neue Welt. Ordnung, in Anlehnung an den Spruch die neue Weltordnung. Ja. Es geht um Kornkreise. War das auch für dich ein Thema, um den Kopf mal ein bisschen frei zu kriegen? Oder?
Ja, das kann man so sagen. Nachdem ich mich ungefähr ein Jahr lang sehr intensiv nur mit dem 11. September beschäftigt hatte, habe ich dann auch irgendwann mal gemerkt, es ist eine gewisse Grenze erreicht und wenn ich jetzt noch mehr solche also wirklich weltzerstörerischen Fakten in mich aufnehme, dann bricht auch meine Welt wirklich zusammen und ich brauche jetzt mal wieder einen schönen geistigen Input. Und das versuche ich auch, das ist mir auch bis jetzt so gelungen, dass ich meine Projekte immer sehr abwechselnd gestalte. Mal was Politisches, was Kritisches, was aber eben auch ein bisschen an die Substanz geht, wenn man sich mit so vielen schrecklichen Dingen, die in der Welt passieren, beschäftigen. Da braucht man ab und zu einfach mal ein Thema, was den Geist auf eine völlig andere Art und Weise anregt, was die andere Gehirnhälfte sozusagen aktiviert. Und ja, wie du sagtest, einen Film über Kornkreise haben wir gemacht, dachte ich mir, das ist eigentlich das perfekte Thema, da ich ja sowieso schon in dieser Nische produziere, dass man Themen aufgreift, über die man eben noch nicht so viel gehört hat oder über die man eben nicht spricht oder weil es eben lächerlich gemacht wird, habe ich mir 3, 4 Freunde eingepackt sozusagen und wir sind nach England für eine Woche gefahren und haben das Kongressphänomen vor Ort erleben können. Das
dokumentiert
war,
und
ja. Genau, also wir haben uns dort mit sehr vielen Forschern getroffen, auch mit einfachen Crappies, wie sie sich nennen, die Kongress-Fans sozusagen, und da war vom seriösen Wissenschaftler bis zum sage ich mal Vollblut-Esoteriker natürlich alles dabei.
Was mir sehr gut gefällt an diesem Film ist das Gefühl, das man danach hat. Da wird ein Thema nicht dogmatisch, sondern rein dokumentarisch betrachtet und es bleibt einfach was Tolles über.
Gut, das ist dann meistens noch liegt das noch ein bisschen im Auge des Betrachters. Den Film finden nicht alle so, wie du den gerade eingeschätzt hast. Viele sagen natürlich auch, ach, das ist alles Quatsch und es ist ja alles menschengemacht und so. Aber ich habe gar nicht den Anspruch, mit meinen Filmen überzeugen zu wollen, sondern ich möchte einfach nur ein paar Gedankenanstöße geben und solange die von einigen wenigen Zuschauern von mir aus auch nur angenommen wird, bin ich da zufrieden, da habe ich mein Ziel erreicht.
Und solche Gedankenanstöße, die machst du dann auch mit deinem neuen Werk, mit Epos Dei. Der ist noch gar nicht so alt, ja. Uraufführung letztes Jahr im Oktober, ich erinnere mich sehr gut, ich war zugegen. Nimm uns mal mit auf so eine Reise, wie entsteht so ein Film? Du sitzt da in deinem Studio und hast auf einmal einen Input, so jetzt mache ich etwas. Was passiert da als erstes? Brainstorming, wie kriegst du die Leute zusammen? Erzähl mal ein bisschen, wie gehst du davor?
Also ich habe am Anfang gar nicht so eine genaue Vorstellung von dem, was am Ende bei rauskommt, wie man es ja normalerweise bei konventioneller Filmproduktion macht. Ich gehe, glaube ich, ein bisschen anders an die Sache heran. Ich suche mir Leute, die es wert sind zu interviewen, weil sie Dinge zu berichten haben, über die man bis heute in einigen Fällen noch gar nichts gehört hat. Das finde ich natürlich immer sehr spannend, als wenn man sich jetzt, jemanden vor die Kamera holt, der irgendwas erzählt, was jeder schon 100 Mal in 100 verschiedenen Versionen von 100 verschiedenen Leuten gehört hat. Und diese Leute zu finden, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Also das Internet macht das möglich. Man googelt halt nach seinen bestimmten Stichworten thematisch, was einen interessiert. Und dann findet man eben die Leute. Da sieht man, ach, der hat ein Buch geschrieben, der hat die Reputation und hier hat man noch einen Professor. Und dann werden die Leute kontaktiert und in den meisten Fällen sind die sogar überglücklich, dass sich überhaupt jemand für ihr Thema interessiert.
Sich ein Podium bietet, um ihre Thesen rauszubringen.
Weil es ist tatsächlich so, dass bei vielen Leuten, die sozusagen ein etwas anderes Weltbild vertreten oder noch nicht mal das, sondern die einfach nur ein paar wenige Fakten haben, die am Weltbild rütteln können, die werden natürlich in der großen breiten Masse ignoriert und die sind dann meistens erstmal verwundert, dass sich überhaupt jemand meldet, der dann sagt, vor laufender Kamera würden wir sie gerne interviewen. Also die Resonanz ist da groß, ja, und dann kommt das meistens zustande. Und aus diesem Material dann sozusagen gestaltet sich dann der Film. Also er macht sich auch ein bisschen von selber mit. Ich bin mehr Medium, wenn man so will.
Du lässt die Informationen zusammenfließen und packst die dann in ein entsprechendes Gewand als mit deiner Technik, als Cutter.
Genau. Also ich bleibe ausschließlich der Techniker des Films, aber der Film hat sozusagen keinen Redakteur, der macht sich selbst. Es spiegelt sich dann auch am Ende im Schnitt wieder. Man kann den Film nur so zusammenschneiden, wie er im Endeffekt ja Sinn ergibt. Und der ergibt sich ja wiederum aus dem, was die Protagonisten sagen. Das kann man vorher schlecht planen. Wenn ich es planen würde, dann müsste ich ja vor Ort dem Experten dann sagen, was er zu sagen hat. Das mache ich eigentlich weniger gern.
Wie viele Leute arbeiten mit an diesem Film? Wenn ich jetzt einen normalen Film sehe, da sind 400 Menschen am Schluss im Abspann erwähnt. Bei dir waren es eine Handvoll, oder?
Also nein, im Abspann stehen auch um die 30, 40 Leute, aber da ist natürlich auch der Tontechniker, der dann am Ende das Mikrofon eingestellt hat und sowas, steht da mit drin. Effektiv sind wir ein kleines Team von 4 Leuten, die wirklich an dem Produktionsprozess beteiligt sind.
Dein Film, der hat, du hast auch ein Buch mit herausgebracht zu diesem Film. Das Buch nennt sich Die geheimnisvolle Ordnung hinter den Dingen. Hast du selbst an dem Buch mitgeschrieben oder sind das nur die Autoren oder vielmehr die Protagonisten in deinem Film, die da auftreten?
Also die Hauptkapitel sind natürlich beigesteuert von den Protagonisten aus dem Film, weil ich persönlich inhaltlich gar nicht Experte genug bin, um darüber zu schreiben. Ich habe das Vorwort verfasst, einfach nur als Einführung in das Buch, wo ich auch nochmal erwähnt habe, dass das Buch ergänzend zum Film sozusagen verstanden werden kann, weil es doch Dinge gibt, die man im Film besser zeigen kann und andere Dinge kann man eben besser im Buch zeigen. Und es ist nicht so, dass da jetzt eins zu eins dasselbe drin steht. Es ist sehr viel tiefgründiger in einigen Kapiteln und es werden auch Dinge in dem Buch angesprochen, die im Film gar nicht zur Sprache kommen. Der Film ist eigentlich mehr wie ein längerer guter Trailer zu dem Buch.
Das ist gut. Also ich habe beides schon hinter mir. Ich habe das Buch fast vollständig durch, auch für die Recherche für unsere Sendung. Und natürlich habe ich den Film auch angeschaut. Ein Thema, was mich da von Anfang an spontan fasziniert hat und auch interessiert hat, das ist der Hartmut Warm heißt er, und seine These oder seine Forschungen zu der Signatur der Sphären. Also wenn man das jetzt in einen Satz packen möchte, er hat festgestellt oder berechnet, dass in den Planetenbahnen gewisse geometrische Muster immer wieder auftauchen, und zwar hochkomplexe geometrische Muster. Wie kann man das ein bisschen genauer erklären?
Also Hartmut Warm war nicht derjenige, der es entdeckt hat. Er hat die Forschungen Johannes Keplers einfach nur weiter fortgeführt, wofür sich da offensichtlich 400 Jahre niemand interessiert hat. Und vor Kepler, der wiederum die Forschungen von Pythagoras fortgeführt hat, hatte sich auch 1600 Jahre niemand dafür großartig interessiert. Aber jetzt, dank moderner Computertechnologie, ist es dem Hartmut Warm gelungen, sozusagen die Planetenbewegungen auf ihren Bahnen zu simulieren. Ist ja am Computer jetzt kein Problem mehr, wäre vor 50 Jahren noch eine starke Herausforderung gewesen, heute per Knopfdruck möglich. Und dabei hat er sozusagen festgestellt, dass egal welche Planeten man miteinander, ob jetzt zwei, drei, vier Planeten, ob man die Sonne oder die Monde mit einbezieht, egal welche Konstellation man wählt und egal ob man sich dann die Konjunktion oder die Planetenabstände innerhalb gewisser kontinuierlicher Zeitabstände, völlig egal, wie man sich die Parameter zusammenwürfelt, das Computerprogramm simuliert letztlich aus den Planetenbahnen über längere Zeit kaleidoskopartige Muster. Es ist wirklich wie bei einem Kaleidoskop, dass man am Ende ein Muster hat, aber es entsteht natürlich auf völlig andere Art und Weise. Dass natürlich dort, wo Bewegung stattfindet, auch über längere Zeit sich irgendein Muster bildet, das ist eigentlich gar nichts Ungewöhnliches. Aber wenn man sich dann mal einige dieser Sphärenmuster anguckt, wie zum Beispiel die Planetenbewegungen zwischen Erde und Venus, die sich nach ganz klaren, ganzzahligen Zahlenverhältnissen strukturiert, dass man daraus zum Beispiel schlussfolgern kann, dass innerhalb von ziemlich genau 8 Jahren ein Fünfstern bildet, wenn man die Bahnen sozusagen virtuell nachzeichnen würde. Und das ist schon sehr interessant, weil sich in alten babylonischen, sumerischen und auch ägyptischen Schriften dieses Wissen schon finden lässt.
Kepler hat davon Sphärenmusik gesprochen. Ist das damit gemeint, dass seine Harmonie der Gestirne dem Ganzen zugrunde liegt?
Ja, das war auch ursprünglich die Idee von Pythagoras, dass er sozusagen sagte, er kann den Lauf der Bahnen, der Planetenbahnen hören. Das war natürlich eher metaphorisch gemeint. Er konnte es nicht physisch hören, sondern was er damit meinte, und das hat Kepler damals ein bisschen auf eine bessere Grundlage gestellt, ein besseres Verständnis, vor allen Dingen ein mathematisch besseres Verständnis, was das eigentlich bedeutet, hat er da belegt sozusagen, indem er festgestellt hat, dass die Abstände der unterschiedlichen Planetenbahnen zueinander sehr genau unseren musikalischen Intervallen entsprechen. Also man könnte sozusagen die Notenlehre in der Musik
die
mit der mathematischen Untersuchung unseres Planetensystems vergleichen. Da gibt es sehr viele Parallelen. Es beruht auf derselben Mathematik, könnte man sagen. Also wenn man, wie man so schön sagt, Mathematik als universelle Sprache versteht, finden wir diese auch wirklich überall. Man findet sie in der Musik, in der Natur, in Planetensystemen. Und der Hartmut Wahm hat sozusagen das Ganze letztlich nur visuell erklärt und greifbar gemacht, damit man überhaupt erstmal eine intellektuelle Vorstellung dessen gewinnt, was denn mit dem Begriff Sphärenmusik gemeint ist.
Bevor wir jetzt gleich wieder aufs Filmemachen kommen, ich habe noch eine Frage, die ich unbedingt stellen möchte. Diese höhere Mathematik oder diese höhere Anordnung, die bringt natürlich dann zwei Fragen mit auf. Zum einen steckt da intelligentes Design dahinter? Oder anders gesagt, Skeptiker sagen, ja, ich kann auch in dem Rahmen eines Damenfahrrads die Zahl Pi finden, wenn ich sie nur lang genug suche. Ist es nicht etwas, was wir einfach höher bewerten, oder ist da wirklich ein Schöpfermoment hier, den wir erkennen?
Also bewerten ist ja schon, geht ja schon in Richtung Meinung. Aha, ja. Bewerten kann man Fakten, aber das tut der Hartmut Wahm zum Beispiel gar nicht. Er zeigt nur, wie das ist. Die Bewertung überlässt er eigentlich dem Betrachter. Man kann jetzt natürlich daraus schlussfolgern, ja, das ist Zufall. Wobei ich aus eigener Erfahrung machen kann, je mehr man sich mit diesen Thematiken, es ist ja nicht nur die Signatur der Sphären, in dem Projekt sind ja noch andere grenzwissenschaftliche Bereiche angesprochen, je mehr man sich damit auseinandersetzt, desto mehr kommt man eigentlich zu der Erkenntnis, okay, der Zufall scheint hier doch so keine große Rolle gespielt zu haben, weil der wäre erstens zu groß. Und zum Begriff intelligentes Design ist leider sehr, sehr negativ besetzt. Wir assoziieren bei diesem Begriff sofort den Kreationismus und darauf will ich gar nicht eingehen, da ist natürlich nicht so viel davon zu halten, aber intelligentes Design, ganz klar ja, das finden wir überall in der Natur. Also wenn wir sagen wollen, dass alles, was da ist, inklusive stofflicher und feinstofflicher Natur, dem Zufall, der Willkür entsprungen ist, der hat sich offensichtlich noch gar nicht darüber Gedanken gemacht, welche Wunder eigentlich auf dieser Welt passieren, dass Leben zum Beispiel entsteht. Also für mich ist das ganz klar kein Zufall. Und wenn man danach sucht, ja, dann wird man auch fündig. Ob man das jetzt bei einem Damenfahrrad, wie du gerade sagtest, auch findet, das weiß ich jetzt nicht, da habe ich noch nicht gesucht. Erscheint mir auch nicht als besonders sinnvoll, weil das ist ja etwas von Menschen Erschaffenes und nichts, was aus sich selbst heraus entsteht. Da wäre sozusagen der völlig falsche Ansatz. Man muss sich natürlich die Dinge angucken, die entstanden sind, bevor der Mensch da reingepfuscht hat.
Also du bringst da wirklich interessante Dinge. Also ich kann das Buch nur empfehlen, wer da tiefer einsteigen möchte in das Ganze. Aber den Film zu machen, das ist ja nur die eine Seite der Medaille. Den Film dann zu vertreiben, das ist dann die zweite Herausforderung. Wie gehst du daran? Du hast mit deiner Nuoviso-Seite ja auch eine gewisse Philosophie. Du möchtest das den Menschen zur Verfügung stellen. Bei diesem Film, da bist du jetzt ein anderes Muster eingegangen. Hat dich da die blanke Realität einfach eingeholt? Aus Notwendigkeit heraus, Luft und Liebe alleine kann niemand leben?
Ja, man kann so sagen. Ich habe mir eigentlich, als ich angefangen habe mit dem Projekt Nuoviso, gesagt, es ist immer alles, es geht um die Sache und ich bin dabei nicht wichtig. Das geht aber nur so lange, wie die Ressourcen da sind, das umzusetzen. Mit Idealismus kann man sehr, sehr viel ausbaden, aber da ist dann auch nach 2, 3 Jahren dann irgendwann mal die Luft raus. Es geht natürlich nicht für immer und ewig, dass man produziert und dann sofort die Sachen verschenkt. Das könnte funktionieren, ist aber von der Gunst der Zuschauer, wenn man so will, abhängig. Und dafür ist das Bewusstsein für solche Themen einfach viel, viel, viel zu gering, als dass man damit diese Masse akquirieren könnte, die das Ganze dann finanziell trägt. Deswegen ist es eigentlich keine Entscheidung, die aus mehreren verschiedenen Möglichkeiten herausgetroffen wurde, sondern einfach, weil es nicht anders geht, dass ich jetzt gesagt habe, dieser Film, der wird jetzt mal nicht sofort auf YouTube ausgewertet, sondern den gebe ich jetzt mal in den Verleih. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Ja, die Verleiher sind auch sehr angetan von dem Projekt und das hätte ich auch gar nicht erwartet, dass das auch auf diesen Wege geht. Ich probiere das jetzt mal und je nachdem, wie gut das Projekt läuft, kann ich die nächsten zwei, drei Projekte vielleicht dann auch wieder kostenlos machen. Aber es ist, wie gesagt, wirklich abhängig von der Masse der Zuschauer, aber natürlich vor allem von dem Bewusstsein, was für solche Themen vorherrscht. Wenn es nur aus Unterhaltungsgründen konsumiert wird, ist natürlich auch das eigentliche Ziel des Films ein bisschen verfehlt. Ich will schon Bewusstsein stärken und Bewusstsein auch in bestimmte Richtungen lenken, dass überhaupt der Zuschauer die Chance bekommt, von sich selbst heraus überhaupt erstmal mit bestimmten Dingen beschäftigen zu wollen.
Aber man braucht eben ein gewisses Budget eben.
Ja, das
Ja.
braucht man immer. Aber wobei man muss sagen, man braucht keine Millionenbeträge wie in Hollywood. Man kann natürlich auch aus wenigen Mitteln viel machen. Aber aus gar nichts kann man natürlich nichts machen.
Wie sieht es bei dir in der Zukunft aus? Hast du schon irgendwelche neuen Projekte in der Pipeline?
Ja,
Ist das noch Top Secret?
ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich habe am Anfang meiner Projekte gar nicht so eine genaue Vorstellung von dem, was ich mache. Ich kann aber so viel sagen, im nächsten Film, der hoffentlich noch dieses Jahr auch fertig sein wird, wird Hans-Peter Dürr dabei sein. Also es geht in Richtung Bewusstsein, Quantenphysik, Evolution. In welche Richtung ganz genau, da bin ich selber sehr gespannt.
Was mich vor allem interessiert oder was vielleicht auch viele unserer Zuschauer interessiert, wie kann man als Laie, als Mensch, der die Motivation hat, diese Informationen, die er bekommen hat, Filme zu machen? Was muss man denn tun? Was braucht man als Handwerkszeug? Muss ich unbedingt eine Ausbildung machen als Cutter, als Mediengestalter, um einen neuen Film zu machen? Wie viele Erkenntnisse brauchst du da, um überhaupt mal das Ding in Gang zu bringen?
Das, glaube ich, kann man so pauschal gar nicht sagen. Man muss natürlich ganz klar, wenn man jetzt Filme machen will, das Know-how kennen und können,
Das Handwerkszeug,
das
ja.
Handwerkszeug. Aber ich sage mal so, es gibt Beispiele, wo fantastische Sachen im Internet zu sehen sind, wo man sich fragt, wow, da waren wirklich, müssen Profis am Werk gewesen sein. Und dann stellt man fest, das waren zwei 17-Jährige
In
mit
der
Laptop,
Garage,
die
ja.
keine Ausbildung hatten. Also sowas gibt es auch. Es hängt wirklich davon ab, von der eigenen Kreativität, von der eigenen Motivation. Das ist, glaube ich, der allerwichtigste Faktor. Welche Motivation habe ich, eine bestimmte Sache zu tun? Und wenn die Motivation groß genug ist, geht alles. Dann macht man halt die Ausbildung. Oder eben auch nicht, wenn man es schon kann.
Aber was gibt es für Stolpersteine? Was ist dir passiert? Hast du am Anfang irgendwie Dinge gehabt, dass du sagst, ach, das rentiert sich alles nicht, ich möchte da eigentlich gar nicht weitermachen?
Also wirklich rentieren tut sich's bis heute nicht. Ich überlebe, könnte man eher sagen. Ja, Stolpersteine insofern, dass natürlich die Arbeit oft abwertig eingeschätzt wird von eher der größeren breiten Masse, der das zugänglich ist. Ich kann ja nicht entscheiden, wer auf meine Webseite kommt und meine Filme konsumiert. Kann ja jeder, natürlich auch diejenigen, die das dann äußerst kritisch, in den meisten Fällen viel zu kritisch auch bewerten, weil ein Stolperstein natürlich der ist, wenn man publiziert, wird man vom Rezipient immer mit der Messlatte des Vorgegebenen bewertet. Das heißt, die journalistische Sorgfaltspflicht wird mir viel mehr um die Ohren gehauen als meinetwegen einem etablierten Medium wie dem Spiegel. Da fragt keiner nach einer Quelle.
Wird
Aber wenn
vorausgesetzt,
ich
ja.
jetzt was anderes berichte, was so nicht im Spiegel steht oder gar anders im Spiegel steht, dann wäre lieber ich nach einer Quelle gefragt als der Spiegel. Aber meistens ist es auch so, dass man, wenn man jetzt nach einer Quelle fragt, sich die oft auch einfach nur durch logisches Nachdenken erschließen kann. Weil wenn man hinterfragt und selber recherchiert, bekommt man immer oder fast immer Antworten. Aber es setzt natürlich voraus, dass man wirklich erstmal was wissen will und eine Frage formulieren kann. Und Da habe ich manchmal leider das Gefühl, das wird sehr vernachlässigt. Wir haben ja Medien und hunderte Medienkanäle und Zeitungen, und es entsteht dadurch, dass der Trugschluss, dass das mediale System so weit gefächert ist in alle Bereiche des Systems und des Lebens, dass da alles abgedeckt ist vom Informationsgehalt. Das ist es aber tatsächlich nicht, wenn man genauer hinguckt. Da werden eigentlich die wichtigsten und interessantesten Sachen, ob das jetzt Verbrechen sind, die jeden Thriller übertreffen würden, oder ob das schöngeistige Dinge sind wie Kornkreise oder die Signatur des Fern. Beides ist in den Massenmedien überhaupt nicht präsent. Es wird völlig ignoriert, als gäbe es das gar nicht. Und deswegen ist natürlich auch das Misstrauen meiner Zuschauer sehr groß. Wenn sie was hören, was das kenne ich nicht, habe ich noch nie gehört,
Das
das
müsste
ist
doch
dann
eigentlich
eigentlich
schon lange im
erkannt.
Spiegel stehen, heißt dann
Genau,
immer.
genau. Das ist, habe ich bestimmt weit über 1.000 Mal gehört, diesen Satz. So, und
Was mich
ja.
konkret interessiert ist, kannst du leben von deiner Arbeit? Ist es das, womit du dein Leben finanzierst? Filme machen und mit Nuviso? Wie finanziert sich das alles?
Also seit der Konferenz im August 2009 muss es das, weil ich da nicht, seitdem nicht mehr beim Öffentlich-Rechtlichen arbeite. Und seitdem, das ist jetzt ja ein bisschen mehr als ein Jahr, es funktioniert, aber großartig Wachstum ist da natürlich nicht drin. Ich kann nur mit den Mitteln arbeiten, die mir zur Verfügung stehen. Daran hat sich in den letzten 3, 4 Jahren, seit das Projekt läuft, eigentlich auch nicht viel geändert. Es wird alles aus eigener Tasche vorfinanziert, und ich hoffe, dass ich es irgendwann wieder reinspiele und vielleicht irgendwann mal sogar einen kleinen Gewinn draus erwirtschafte. Das ist tatsächlich auch der Fall. Es war aber ein schwerer Weg bis hierher. Jetzt ist das Projekt auf einem Standbein, wo man sagen kann, okay, darauf kann man jetzt wirklich arbeiten, mal abgesehen davon, dass ich persönlich auch sehr stolz darauf bin, sowas geleistet zu haben, ohne großes, ja, Equipment und ohne großes Personal und Geld, da trotzdem Filme produzieren zu können, wo, oder produziert zu haben, wo doch das Feedback erstaunlich gut ist für die Mittel, die dahinter standen.
Hast du den Eindruck, dass die Berichterstattung in den öffentlich-rechtlichen oder nicht nur in denen, in den Mainstream-Medien sich doch irgendwie ändert durch Projekte wie deins, durch deine Arbeit, durch andere, dass die auch langsam aufspringen auf diesen Zug, dass sie erkennen, hoppla, da passiert etwas so im geistigen Untergrund. Hast du da etwas wahrgenommen?
Ja, man kann schon sagen, dass es Reaktionen gibt, aber die sind nicht unbedingt der Natur, dass jetzt, dass man erkennt, dass bestimmte Mainstream-Journalisten sagen würden: Ach so, das haben wir ja noch gar nicht gewusst, ja, dann ändern wir jetzt mal was an unserer Berichterstattung. So nicht, sondern es hat sich dahingehend was verändert, dass man diese Themen jetzt noch mehr bekämpft. Habe ich zumindest in letzter Zeit das Gefühl. Es gibt natürlich Ausnahmen, gerade im Kabarettbereich werden ja mittlerweile selbst auf der ARD Sachen gesagt, die ja voll und ganz stimmen. Aber solange man sie als Ulk und Spaß und Unterhaltung verkauft, wird es natürlich auch nur als dieses wahrgenommen. Aber grundsätzlich, nein, ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass die Medien großartig was geändert hätten. Man bringt vielleicht hier und da mal einen kritischen Beitrag nachts um 3, aber das war es auch schon. Die große, breite Berichtslinie, die halt ist nach wie vor unverändert, egal auf welcher Ebene.
Schade eigentlich. Es wäre so viel Potenzial da. Es gibt so viele Themen, wie zum Beispiel, dann komme ich nochmal auf das Buch oder auf den Film überhaupt zu sprechen. Es gibt von Axel Klitzke, den du ja eben auch in dem Film bringst, neue Erkenntnisse zum Gizeh-Plateau. Der geht davon aus, dass in den Grabkammern der großen Cheops-Pyramide gewisse mathematische Strukturen eingearbeitet sind in die Anzahl der Steine, wenn ich das richtig verstanden habe. Also er sieht den Satz des Pythagoras in der Grabkammer. Bedeutet es das aber, dass der Pythagoras, der ja viel später kam, das nicht irgendwann aus Ägypten dann mitbekommen hat?
Das könnte man daraus schlussfolgern, ja. Es ist nicht nur so, dass er den Satz des Pythagoras in der Königskammer sieht, sondern anhand der vorhandenen Steine innerhalb der Königskammer kann man das ganz klar feststellen. Also da auch wäre der Zufall wieder zu groß, wenn man sagen würde, die Königskammer besteht aus exakt 100 Steinen, die durch die zwei längeren und die zwei kürzeren Seiten dann jeweils nochmal in 64 und 36 Steine aufgeteilt ist. Und da haben wir drei Quadratzahlen, nämlich die 6 zum Quadrat, die 8 ins Quadrat und die 10 Quadrat. Und ja, das ist der klassische Satz des Pythagoras, aber auf eine Art und Weise dargestellt, wie wir das gar nicht, würden gar nicht auf die Idee kommen. Und natürlich sagt man auch, ach, in Ägypten kannte man das Dezimalsystem noch nicht, deswegen kann das nicht sein. Wobei die Ägypter ganz klare Hieroglyphen für die 1, die 10, die 100, die 1000, die 10.000 und so weiter hatten. Also was die Ägyptologie oder die Pyramidenforschung allgemein angeht, tappt man eigentlich bis heute noch völlig im Dunkeln. Man hat zwar weitestbreit akzeptierte Theorien im Umlauf, die dann auch mittlerweile als Allgemeinbildung gelten. Ja, man nennt es ja schon Grabkammer, wobei ja der Beweis, dass es sich tatsächlich um solches handelt, bis heute völlig aussteht.
Nie, ja. Es wurden nie Mumien gefunden in den Pyramiden.
Nein,
ja.
Also man hat halt festgestellt, diese Sarkophage in den Pyramiden, die ähneln der Struktur oder dem Sinngehalt dessen, was man im Tal der Könige gefunden hat. Dieses unterirdische angelegte Grabtal sozusagen, wo die ganzen Pharaonen und Könige beerdigt wurden, entspricht ja auch der ägyptischen Mythologie der Unterwelt und die Seele des Toten muss durch die Unterwelt wandern und so weiter. Da stellt sich die Frage, wieso irgendeine Dynastie, wahrscheinlich sehr früh, in frühen Dynastien auf die Idee gekommen sein sollen, jetzt urplötzlich ihren König in über 40 Meter Höhe in einer Pyramide zu begraben. Das widerspricht der ganzen Ägyptologie, dem ganzen ägyptologischen Glauben.
Was ist deine Interpretation, was dieses, nicht nur die Pyramide von Cheops, sondern das ganze Gizeh-Plateau, was denkst du, was war der Hauptzweck von dieser ganzen Anlage?
Also das ist zum jetzigen Zeitpunkt natürlich Spekulation, aber wenn man sich die ganzen Indizien anguckt, wo dieses Buch und auch der Film nur wirklich Teilbereiche ansprechen, wenn man das studiert, kann man sagen, kommt man eigentlich zu dem Ergebnis, dieses Gizeh-Plateau, wie auch andere Pyramidenstädte, könnte man schon fast sagen, woanders auf der Welt, waren keine Grabkammern, sondern es macht den Anschein, dass es sich hierbei um Schulen gehandelt hatte. Es waren Ausbildungsstätten für die ägyptische Mythologie, kann man es genau sagen. Da wurden sieben Disziplinen insgesamt gelehrt. Man könnte sagen, sieben Schulfächer. Und dieses Gizeh-Plateau diente dann sozusagen auf der einen Seite als Schule, weil sehr viel Wissen dort in Stein verankert wurde, was wahrscheinlich dazu diente, Wissen besser zu vermitteln. Und auf der anderen Seite natürlich auch die ganzen Schächte und Hohlräume und Kammern, die man in den einzelnen Pyramidenstrukturen findet, dienten meiner Ansicht nach als Einweihungsstätten in bestimmtes Wissen. Also man könnte sagen, wir haben jetzt ein Schuljahr hinter uns und wir müssen jetzt noch eine Abschlussprüfung machen. Und diese Abschlussprüfung entscheidet dann darüber, ob du das Schuljahr wiederholen musst oder ob du jetzt sozusagen ein Hohepriester geworden bist oder was weiß ich. Weiß ich ja dann nicht, wozu die Leute dann genau befähigt waren, die dann meinetwegen in der Königskammer ihre Einweihung in den 33. Grad zum Beispiel abgelegt haben. Und ich glaube darüber hinaus, dass diese Einweihungsstätte, diese Schule des mystischen Ägyptens sozusagen, auch der Ursprung dessen ist, was wir heute mit dem Oberbegriff Freimaurerei assoziieren. Dass es dort die Ursprünge hat mit den Einweihungen in die 33 verschiedenen Gradsysteme, nur heute, selbst bei den heutigen Freimaurern, völlig in Vergessenheit geraten ist. Man streitet sich heute zum Beispiel darüber, welcher der wahre Freimaurerwinkel ist, ob er jetzt so ist oder so oder so oder so. Und man kann eigentlich in dem Gizeh-Plateau ganz klar erkennen, es hatten alle vier ihre Gültigkeit. Ja. Sie waren Zeichen für unterschiedliche Eingeweide.
Und der Ursprung ist wo ganz anders.
Genau, und um noch auf die eigentliche Frage zu antworten, Pythagoras war meiner Ansicht nach, und das ist auch in platonischen Schriften überliefert, 22 Jahre lang in Ägypten, in den Mysterienschulen zur Ausbildung gewesen und hat dort offensichtlich auch seinen 22. Grad abgelegt. Das ist nicht der höchste Grad, aber immerhin. Mhm. Und den Satz, für den er berühmt geworden ist, den hat er ganz klar aus Ägypten mitgebracht. Also man kann nicht sagen, Pythagoras hat den entdeckt, weil wer auch immer der Architekt des Gizeh-Plateaus war, kannte diesen Satz bereits. Er ist auch intellektuell genau in der Chephren-Pyramide im Neigungswinkel dargestellt, in der Cheops-Pyramide, wie gesagt, auf verschiedene Arten und Weisen, in der Königskammer. Und überhaupt ist die Architektur, wenn man es, wie man es heute machen kann, mit Laser vermisst, hat man ganz klar ein Ergebnis am Ende vorliegen, was darauf hindeutet, da wurde kein Mausoleum geplant.
Mensch, das klingt nach viel Material. Wie wäre das? Hast du nicht Lust, einen Film über das Gizeh-Plateau zu machen?
Ja, das ist hätte ich schon, aber das ist mir, glaube ich, zu schwierig, mit der ägyptischen Altertumsverwaltung da auf einen Nenner zu kommen, ist, glaube ich, nicht möglich. Vor allen Dingen, wenn man an der offiziellen Geschichte der Ägyptologie kratzen will. Das, glaube ich, ist im Moment zumindest nicht möglich, vielleicht in ein paar Jahren, aber im Moment kommt man da ja überhaupt nicht wirklich ran.
Würde mich freuen, wenn sowas mal existiert. Also für mich ein Riesenthema. Wünsche dabei auf jeden Fall alles Gute, viel Erfolg dabei. Vielen Dank, dass du bei uns da warst und hoffentlich hast du immer die richtigen Eingebungen, dass deine Filme sich in diese Richtung gestalten, wie du dir das auch vorstellst.
Dankeschön.
Alles Gute und viel Erfolg weiterhin für Noviso.
Liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal. Schauen Sie wieder bei uns rein und bis dahin auf Wiedersehen, Ihr Robert Stein.